Hallo und herzlich willkommen zum Cosmic Whisperer Podcast. So schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Episode habe ich die Aurelia von Hundum Vital eingeladen. Die Aurelia war meine Schülerin in der Cosmic Whisperer Academy, hat die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und bietet gesunde Hundeernährung in Kombination mit Tierkommunikation an, was natürlich absolut top und wertvoll ist, weil sich die Hunde da auch selbst mit einbringen dürfen, was sie gerne fressen, was sie nicht mögen, was sie brauchen. Und so kann natürlich ganz gezielt auf die Bedürfnisse der Hunde eingegangen werden. In dieser Episode wird sie uns erzählen, warum es wichtig ist, Allergien jetzt im Herbst anzugehen. Wir werden auch über vegane Hundeernährung sprechen und warum vegane Hundeernährung nicht bedeutet, dass es eine Mangelernährung ist. Ja, und wenn du einen Hund zu Hause hast bzw. mit einem Hund lebst, dann ist die Folge genau das Richtige für dich. Wenn dir der Podcast gefällt, wenn du gerne reinhörst, dann speicher ihn dir. Gib mir eine 5-Sterne-Bewertung und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß, bedanke mich bei dir für deine Zeit und wünsche dir viele Aha-Momente. Herzlich willkommen, Aurelia von Hundum Vital. Die habe ich heute eingeladen, um über gesunde Hundeernährung zu sprechen. Die Aurelia kenne ich, weil sie die Cosmic Whisperer Academy gemacht hat und seitdem auch die Tierkommunikation in ihre Ernährungsberatung mit einfließen lässt. Liebe Aurelia, schön, dass du heute da bist. Möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, voll gerne. Also, ich bin Aurelia. Ich habe Hundum Vital 2022 gegründet mit der Intention, dass ich Hunden allumfassend helfen möchte. Das heißt, ich bin in die klassische Hundeernährungsberatung gegangen, habe mir aber dort nicht nur Spezialthemen wie BARF angesehen, sondern auch, wie man relativ simpel und einfach Hunde mit Ernährung unterstützen kann. Das heißt, auch mit Dosenfutter geht da ganz, ganz viel. Ich habe mich aufgrund meiner eigenen Hündin ganz viel mit veganer Hundeernährung auch beschäftigt und habe dann auch nochmal dazu genommen die Naturheilkunde, weil es für mich einfach essentiell ist, einen ganzheitlichen Ansatz zu fahren. Und dann ist mir Alina und Cosmic Whisperer über den Weg gelaufen und ich habe gedacht, es kann nichts Besseres passieren, als dass wir unsere Tiere selber fragen können, welche Wünsche und Bedürfnisse sie haben und was sie brauchen und ja, was einfach so für sie ein Rundum-Paket darstellt. Und ja, habe dann bei Alina die Ausbildung gemacht und seitdem ist Tierkommunikation ein integraler Bestandteil von Hundum Vital.
So cool. Und wirklich, ich kann es nur immer wieder betonen, die Tierkommunikation ist da einfach so Gold wert, wenn man die Tiere selbst fragen kann nach ihren Bedürfnissen, nach ihren Vorlieben. Das hast ja du auch mit unserem Hund, mit dem Bilbo gemacht. Also ich habe auch schon bei der Aurelia eine Ernährungsberatung für unseren Hund gemacht und bin sehr begeistert auch von deiner Art, wie du die Ernährungsberatung einfach aufbaust, weil ja, mir fehlt einfach auch wirklich sehr oft so die Sicht der Tiere in der Beratung generell. Und es gibt einfach nichts Besseres als Tierkommunikation. Aber heute möchte ich dich zum Thema gesunde Hundeernährung befragen. Und zwar, was ist der größte Ernährungsfehler, den Hundehalterinnen generell machen können?
Puh, generell ist es immer schwierig, aber ich glaube, einer der größten Fehldenkweisen sozusagen in der heutigen Zeit ist einfach, dass es gibt zu viel am Markt und alle mischen irgendwas. Und irgendwas bedeutet, der Hund ist nicht mal 6 Monate, kennt 17 Fleischsorten, damit 17 Proteine, hat super fancy Proteine schon gegessen, wenn ich Känguru, Büffel, teilweise Wildkaninchen. Und wenn dann ein Problem daherkommt, dass er plötzlich oder sein Immunsystem plötzlich sagt, ich kann damit nicht mehr umgehen, dann hat man tatsächlich ein Ernährungsproblem, weil wenn ich alles schon gefüttert habe, dann ist nahezu eine Ausschlussdiät unmöglich, dann weiß ich gar nicht, worauf der Hund reagiert. Und es gibt so viele Anbieter von Hundeernährungsprodukten, da ist alles gemischt. Also da steht so auf der Packung drauf, ich bin ein, weiß ich nicht, Rindfleischprodukt, und wenn ich dann hinten in die Zutatenliste schaue, ist aber plötzlich dann auch ein Anteil Huhn drinnen und ein Anteil Lamm drinnen, und dann habe ich plötzlich drei Proteinquellen abgedeckt. Und für mich ist das immer total schwierig, weil auch die Leute teilweise, wenn sie dann meine Fragebogen ausfüllen, dann erst ins Denken kommen, was der Hund eigentlich alles schon für Proteinquellen kennt. Und teilweise einfach natürlich auch komplett überfordert sind mit der Frage, weil sie gar nicht draufgeschaut haben, was sie eigentlich im Moment so reingefüttert haben an Proteinquellen in den Hund. Und wenn sie dann ihre Regale durchsuchen, kommen sie drauf, dass sie irgendwie alle von meinen, glaube ich, inzwischen 25 Proteinquellen anhakeln müssten. Und dann haben wir wirklich ein Problem, weil dann in die Ernährung mit einer Proteinquelle zu starten, die der Hund noch nicht kennt, ist dann meistens, und das tut mir sehr weh, super exotisch und super teuer und sehr schwer zu bekommen, meistens dann auch schon.
Okay, das finde ich voll interessant. Das habe ich bis dato auch noch nicht gewusst. Also sehr gut, dass du da deine Expertise auch heute weitergibst. Das heißt, du würdest, wenn man sich jetzt einen Welpen nimmt, ja, würdest du empfehlen, mit wie viel Fleischsorten zu starten? Also wirklich nur mit einer, ein paar Wochen lang und dann eine zweite? Oder wie abwechslungsreich soll die Fleischquelle sein? Wenn man
Also,
Fleisch füttert.
genau. Also ich sage lieber Proteinquelle. Also ich mag schon, dass der Hund nicht nur eine Proteinquelle kennt. Ja, also das wird jetzt auch den Bedarf meistens nicht abdecken. Aber ich würde tatsächlich nicht mehr als drei Proteinquellen versuchen, meinem Hund zu füttern. Ja, damit ich einfach für die Zeit, wenn der 12, 15 oder älter wird, ja, im Notfall einfach immer noch Proteinquellen über habe, die ich verwenden kann. Ja. Also ich würde mit maximal drei Proteinquellen starten, und nicht mit mehr.
Das heißt, es muss gar nicht so abwechslungsreich sein für den Hund.
Nein, überhaupt nicht. Also tatsächlich ist da ein Thema, wo ganz viele Hunde bei mir in der Beratung sind, wo wir drauf kommen, dass die Abwechslung ihnen tatsächlich nicht so gut tut, wie man gedacht hätte, sagen wir mal so. Ja. Und deswegen drei Proteinquellen sind absolut ausreichend. Ich muss da jetzt nicht 10 Proteinquellen füttern und Geld für Fleischdosen oder was auch immer ausgeben, damit ich da ein Proteinquellen-Vorratslager habe, sondern tatsächlich drei Proteinquellen, die der Hund gut verträgt, die keine Probleme machen, und dann ist alles gut.
Das heißt, du würdest jetzt empfehlen, in einer Woche drei Proteinquellen abzuwechseln oder in einem Monat oder wie ist da der Zeitraum, wo man das
Ach so,
abwechseln soll?
das ist super individuell. Also es gibt Hunde, die fressen das irgendwie wochenweise, also je nachdem, auch was man jetzt hat, ja. Also ich würde eine Dose immer aufbrauchen, ja, oder ich würde eine Barf-Portion, wenn ich die habe, auch immer aufbrauchen, ja. Wie groß das ist, ist wurscht. Also Hunde sind da tatsächlich sehr ähnlich wie Menschen. Das heißt, ich muss nicht an einem Tag alle Nährstoffe immer zu 100% abgedeckt haben, ja. Sondern wenn ich in einem Zeitraum von einem Monat immer alles abdecke, dann ist es genauso okay. Ja. Und es gibt Hunde, die kriegen bei mir, weiß ich nicht, also wenn eine Dose 3 Tage reicht, dann kriegen sie 3 Tage dieselbe Proteinquelle. Ja. Oder wenn jemand jetzt eine BARF-Portion macht für 4 Wochen, dann kriegt er halt auch mal für 4 Wochen dieselbe Proteinquelle und danach wird gewechselt. Also man darf das, glaube ich, nicht so super strikt sehen und sich selber so unter Druck und Stress setzen, weil sonst hält man auch die Ernährungsform für seinen Hund nicht durch. Weil mir ist es ja wichtig, auch dass für den Menschen dann dahinter das lebbar ist. Also es hat ja keinen Sinn, wenn ich jetzt einen fancy Plan schreibe, und dann wird der 2 Wochen durchgehalten und dann denkt sich der Mensch, mein Gott, das ist so viel Aufwand und ich muss da so viel tun und das ist super anstrengend, ich muss 17.000 Punkte beachten, und dann lässt er das. Also der Plan muss auch für den Menschen lebbar sein, weil sonst schreibe ich den umsonst und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Geschichte.
Ja, das Spielchen kenne ich, weil ich habe auch den Bilbo lange Zeit wirklich gebarft, bis mir dann so schlecht worden ist. Da war ich dann schwanger und dann habe ich das Barfen einfach nicht mehr ausgehalten. Also da habe ich dann wieder auf Dose umgestellt. Und ich merke das einfach auch, dass ich da ziemlich fleißig bin, weil ich irgendwie dann nicht wirklich durchhalte. Hast du da eine Empfehlung, vorzukochen, einzufrieren? Was ist, wenn man nicht so viel Platz in der Gefriertruhe hat, wie wir aktuell. Wie würdest du empfehlen, dass man sich die Hundeernährung gesund, aber doch einfach macht?
Also ich spreche immer vorher mit meinen Kundinnen drüber, welche Möglichkeiten sie haben. Das heißt, wenn die mir dann schon erzählt, ich habe eigentlich nur einen Einfach-TK-Fach-Ding, ja, und mein Hund hat 30 Kilo und bräuchte keine Ahnung, wie viele Dosen. Ja, und die möchten sich auch keinen neuen Tiefkühler anschaffen, ja, dann fällt für mich Barf einfach raus, ja, also das ist jetzt ja auch nicht überall zwingend notwendig, ja, und dann fällt Barf einfach für mich raus und die Sache hat sich erledigt und dann schauen wir, was sonst geht, ja, und wenn dann die Möglichkeit besteht, dass der Hund eine Reinfleischdose zum Beispiel kriegt oder so, ja, und das eher dazu passt, dann gehe ich ja gleich einen ganz anderen Weg, ja. Also da hilft einfach schon die Kommunikation und das Vorbereitungsgespräch, um einfach auch Klarheit zu finden, was für die Familie oder den Menschen oder so funktioniert. Ja. Und ansonsten, ich glaube tatsächlich in der heutigen Zeit, einfrieren funktioniert voll gut natürlich oder kühlen. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich kann das jetzt für 4 Wochen machen, ja, und ich habe den Platz, dann ist es meistens so, dass ich sage, okay, macht's euch draußen Spaß, macht's einen schönen Portionierabend, ja, macht euch Musik an, nehmt euch ein ätherisches Öl, was ihr mögt, entspannt euch, nehmt euch da, weiß ich nicht, 2, 2,5 Stunden Zeit, und dann habt ihr 4 Wochen erledigt und braucht mehr oder minder nur noch die Dose aus dem TK-Fach holen und fertig ist es, ja. Also auch das ist einfach dann so eine Sache, ja, weil man kann es einmal alle 4 Wochen in seinem Zeitbad eher einklinken, aus meiner Sicht zumindest, als müsste ich das jetzt alle paar Tage machen. Das würde mich fertig machen, wenn ich jetzt irgendwie alle paar Tage mich hinstellen müsste und Fleisch portionieren oder so müsste. Also ist dann eher der Tipp, macht euch einen schönen Abend, nehmt euch 2, 2,5 Stunden Zeit. Und meine Kundinnen berichten dann immer, sie werden ja auch immer schneller. Also man wird ja auch routinierter. Ja. Und bei mir geht es nicht darum, ob der jetzt 1 Gramm mehr oder minder kriegt, ist vollkommen wurscht. Das heißt, wenn die mal einen großen Löffel geben, dann geben sie einen großen Löffel. Ja. Bei den Zusätzen muss man natürlich präzise sein. Ja. Also da bin ich tatsächlich vorsichtig. Da möchte ich dann schon, dass die abgewogen werden und in der richtigen Dosierung auch raufkommen. Aber ob der jetzt 50 Gramm mehr an Obst und Gemüse bekommt bei einem 30 Kilogramm Hund, ist vollkommen egal faktisch. Ja. Also macht es euch nicht so schwierig.
Und würdest du jetzt zum Beispiel Öl als Zusatz, also der Bilbo hat ja von dir auch Walnussöl empfohlen bekommen, würdest du das Öl auch mit einfrieren oder ist das tatsächlich was, was du dann frisch reinmischen würdest, genauso wie Zusätze?
Also es gibt Zusätze wie zum Beispiel Seealgenmehl, Jod, ja, die kannst du mit einfrieren, die sind absolut kältestabil, da passiert nichts, ja, das ist ganz einfach, also die würde ich gleich reinschmeißen. Öle und gerade so Kombipräparate von Mineralstoffen oder so, die würde ich dann erst am Tag sozusagen vor dem Füttern dazugeben, weil die können extrem kälte- oder hitzesensibel sein. Und auch Öl kann halt super schnell ranzig werden, wenn ich das auftaue zum Beispiel. Also da kriegt dann so einen komischen, ranzig, ölig, nussigen, komischen Geruch. Da weiß man dann schon, als Mensch, da ist was faul. Ja. Also Öle und so klassische Kombipräparate sind meistens Hitze und Kälte instabil und die würde ich dann einfach wirklich dazugeben an dem Tag, wo ich fütter und fertig.
Was hältst du oder beziehungsweise was hältst du als Ernährungsexpertin von Trockenfutter?
Das ist ein schwieriges Thema. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es generell schlecht ist. Also ich kenne natürlich einige Hunde, die es auch gut vertragen. Aber das Grundsatzproblem ist halt immer, was ist in diesem Trockenfutter drinnen? Da gibt es halt auch ein breites Feld an eher grauenvoll und wird besser. Das Thema ist halt immer, Trockenfutter hat halt nie eine richtige Qualität, unter Anführungszeichen, in dem Sinne, dass da der Fleischanteil richtig ist. Ich kann ganz wenig an Trockenfutter ändern. Ja, ich kann aus dem Trockenfutter nichts rausnehmen, wenn Dinge überdosiert sind und ganz, ganz viele Futterhersteller überdosieren ihre synthetischen Zusatzstoffe. Ja, wie soll ich die jemals rauskriegen aus dem Futter? Da sehe ich auch ganz extrem das Problem, dass viele auch bei immer einer Trockenfuttermarke bleiben. Das heißt, der Hund hat eine kontinuierliche Überdosierung. Kann passieren, hatte ich gerade den Fall, nämlich vor einer Woche. Der hat eine kontinuierliche Überdosierung gehabt von einem Vitamin über 1,5 Jahre. Und wenn ich von Überdosierung rede, dann rede ich davon 800% mehr pro Tag, als sein Bedarf ist. Und auch eine Überdosierung an Vitaminen kann zu gravierenden körperlichen Problemen führen. Und das hatte der Hund. Und der hat eine lange tierärztliche Leidensgeschichte hinter sich, bis dann der Tierarzt und ich draufgekommen sind, dass wir angenommen haben, mal auf Verdacht, weil alles andere irgendwie negativ war, dass es mit der Ernährung zusammenhängt. Und der Tierarzt und ich sind dann da gesessen und ich habe das berechnet und dann sind wir draufgekommen, dass der 800% überdosiert seit 1,5 Jahren von dem Vitamin bekommt. Und dann war einfach der Schritt natürlich sofort weg von dem, ja? Weil der Körper baut das nicht ab. Also es gibt ja fett- und wasserlösliche Vitamine. Und wasserlöslich ist weniger das Problem, weil das scheide ich einfach aus, wenn ich Hahn lasse. Ja? Das heißt, mein Körper spült diese Vitamine einfach kontinuierlich raus. Ja? Und die zu dosieren ist nahezu, na, nicht unmöglich, aber sehr schwierig. Und dann gibt es eben die, die in Fett gespeichert werden. Und die sind im Körper. Und die auszuleiten, und da rede ich wirklich von Ausleiten, das heißt, es braucht wirklich einen Ausleitungsprozess, ja, damit der Hundekörper diese Vitaminüberdosierung loslässt. Das ist A, was Langwieriges, B, ist das halt ein großer Eingriff, und C, muss man sich einfach schauen, der braucht sofort ein anderes Futter mit einer richtigen Dosierung. Und deswegen ist halt so Trockenfutter aus meiner Sicht manchmal extrem schwierig, weil die Anpassungsmöglichkeiten nahezu nicht da sind. Ich kann immer was dazufügen, aber ich kann nie was wegnehmen. Und bei Trockenfutter ist tatsächlich das Wegnehmen eher der essentiellere Part.
Okay, spannend. Und wie ist das mit dem Flüssigkeitshaushalt mit Trockenfutter? Also der wird ja dann auch nicht gedeckt, oder? Da müssen ja die Tiere da oder die Hunde dann extrem viel trinken, dass das gedeckt ist.
Ja, also da hast du vollkommen recht. Also Trockenfutter, also ihr könnt das gerne zu Hause ausprobieren. Nehmt's mal, wer da jetzt zuhört und ein Trockenfutter hat, nehmt's mal so ein Trockenfutterpellet, schmeißt das mal in ein Wasserglas und schaut so alle 30 Minuten mal drauf, wie es sich so entwickelt. Ja, die meisten Trockenfutter sind wie so ein kleiner Schwamm. Also die saugen sich dann mit Wasser an und gehen auf. Wenn ich die dann aus dem Wasserglas raushole, sind sie tatsächlich von einer schwammig weichen Konsistenz, sage ich immer. Ja. Und dann gibt es Trockenfutter, die mit Wasserkontakt sozusagen zerfallen. Also die werden so bröselig. Ja. Beiden gemein ist, sie brauchen super viel Wasser, damit sie die Konsistenz verändern und verdaubar sind, weil dieses, entschuldige, sehr harte, steinartige Trockenfutter-Ding, was da meistens gibt, ja, damit kann der Hundemagen nichts anfangen. Das heißt, natürlich braucht er da relativ viel Wasser. Und es ist tatsächlich auch wie bei Menschen, Hunde neigen dazu, auf Trinken zu vergessen, also gerade wenn sie aktive Hunde sind, ja, die vergessen dann zu trinken und dann liegt das wie so kleine Kieselsteine im Magen herum und der Verdauungstrakt tut sich total schwer, das dann aufzuschlüsseln und einfach weiterzuleiten. Das heißt, das muss man auch ein Auge drauf haben, dass der Hund ausreichend trinkt. Also bei Trockenfutter geht man aus so von 50 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht Hund, das benötigt wird, um das entsprechend weich zu machen und verdauen zu können. Und das ist halt relativ viel, weil bei BARF oder so im Vergleich geht man jetzt irgendwas von der Hälfte aus, 25 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. Natürlich auch individuell, wie aktiv der Hund ist, bla bla bla, und ob es heiß ist oder jetzt Winter. Ja. Aber so an den Richtwerten kann man schon sehen, dass er ungefähr die doppelte Trinkmenge benötigen würde, um das Trockenfutter zu verdauen.
Ja. Gehen wir jetzt einmal zu Allergien, Hundeallergien. Mich würde interessieren, stimmt das? Weil ich habe schon öfter gehört, wenn ein Hund Allergie hat, dann verträgt er noch am ehesten Pferdefleisch. Erstens einmal, stimmt dieser Mythos? Das würde mich interessieren. Und zweitens, im Vorgespräch hast du ja gesagt, dass jetzt gerade die Zeit ist, um Allergien anzugehen bei Hunden. Also vielleicht magst du da gleich was dazu sagen.
Ja, voll gern. Ja, also der Mythos Pferdefleisch hält sich sehr wacker. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er falsch ist, aber Pferd wird deswegen gehypt, weil es sozusagen als hypoallergene Proteinquelle gilt. Das hat damit zu tun, dass es tatsächlich weniger Pferdefleischprodukte am Markt gibt. Also wenn du jetzt in so einen klassischen Hundeshop reingehst, ja, dann gibt es ja weniger Pferdefleisch-Leckerlis und Pferdefleisch wird auch ganz, ganz wenig in irgendwelche Futtermischungen reingemischt oder in Leckerlis reingemischt, weil es eine relativ teure Pferde, also Fleischsorte ist. Ja. Das heißt, der Hund kommt sehr wahrscheinlich, außer man kauft das Produkt wirklich gezielt, gar nicht, bis extrem selten, mit der Proteinquelle Pferd sozusagen in Berührung. Und daher stammt der Mythos. Das heißt jetzt nicht, dass Pferd das Allheilmittel ist oder so, sondern einfach, weil die Berührungspunkte zwischen Hund und Pferd so gering sind, was Futter betrifft, deswegen wird super oft herangezogen. Dasselbe gilt aber genauso zum Beispiel für Ziege. Ja, also das ist ungefähr dasselbe Thema. Ja. Es gibt ganz, ganz wenig Ziegenprodukte jetzt, die reingemischt werden, weil ebenfalls teure Fleischsorte für die Industrie nicht unbedingt als Mischfleisch interessant, wie jetzt Rind oder Huhn. Ja. Und deswegen ist Ziege auch so etwas, wo man sagt, okay, wenn ich da jetzt so an Fleischsorten denke, mit denen Ausschlussdiät oder was auch immer möglich ist, dann ist es so. Fleischsorten, mit denen der Hund eher am seltensten zu Berührungspunkte hatte, und das ist halt Pferd oder Ziege oder auch mal Büffel zum Beispiel, gibt es inzwischen auch schon am Markt oder so. Ja. Also darum geht es eigentlich. Also das hat jetzt nichts mit dem Pferd per se zu tun.
Okay.
Und ja, und auf deine zweite Frage. Ja genau, du hast vollkommen recht. Jetzt wäre die Zeit, um Allergien anzugehen. Weil es jetzt einfach so ist, dass die Außeneinflüsse, also gerade wenn ich an Gräserallergien, Pollenallergien oder sonstiges, also Umweltallergien denke, dann braucht man, um mit der Thematik beginnen zu können, eine Zeit, wo der Hundekörper in Ruhe ist. Also wo er nicht von außen mit 17.000 Pollengräsern und Co. Konfrontiert ist. Und das wäre jetzt eben ab so November, Dezember der Fall. Weil da jetzt einfach die Natur mehr oder minder schläft und in der Ruhephase ist. Und das ist der Punkt, wo man auch sagen kann, okay, der Hundekörper kann Dinge, die ich ihm zuführe, ja, um mit der nächsten Frühlingsphase besser umgehen zu können, ist es einfach genau jetzt der Punkt, wo ich sage, jetzt muss man damit beginnen. Weil das funktioniert halt nicht fingerschnipsend. Also man kennt das bei menschlichen Allergien, also abgesehen davon, dass sie super nervig sind, einen wirklich extrem beeinträchtigen können in seiner Lebensqualität, ist es etwas, was eine lange Behandlungsvorlaufzeit einfach auch bedarf. Und beim Hund ist es genauso. Also wenn ich jetzt sage, ich fange im März damit an, mich mit dem Thema Allergie zu beschäftigen, dann bin ich definitiv zu spät dran, weil der Hundekörper Vorlaufzeit braucht. Und wenn ich von Vorlaufzeit rede, dann rede ich von 2 bis 3 Monaten, ja, damit ich den sozusagen stabilisieren kann und schauen kann, dass ich den sozusagen auf das, was jetzt kommen wird, vorbereite, weil das Immunsystem reagiert nicht fingerschnipsend, sondern das braucht seine Zeit, um sich einfach entsprechend darauf vorzubereiten und neu aufstellen zu können. Das heißt, 2 bis 3 Monate Vorlaufzeit muss man schon rechnen. Und nachdem ja meistens bei uns jetzt schon die ersten blühenden Pflänzchen irgendwie im März schon herumrennen, wäre jetzt einfach die perfekte Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen und das vorzubereiten, damit man nachher nicht von der nächsten Pollen- und Gräsersaison überrascht ist. Weil in diesem Monat, wo es schon anfängt, ist der Körper schon in der Stresssituation, weil er ist schon konfrontiert mit Pollen und Gräsern. Er ist schon in einer Immunreaktion, in einer Immunüberreaktion teilweise. Und damit habe ich dann schon viel weniger Chancen, etwas Gutes zu tun im Hund.
Das heißt, die Arten der Allergien, sind mit Hundeernährung, mit der richtigen Ernährung einfach auch zu mindern oder wegzubekommen? Oder gibt es auch Allergien, die jetzt nicht unbedingt mit der Ernährung weggemacht werden können?
Sowohl als auch. Also ich habe die gesamte Bandbreite. Ja. Also gerade wenn es geht um Futtermittel, Unverträglichkeiten oder Allergien, das ist ein Unterschied, aber egal. Also wenn es geht, dass ich jetzt ein Futtermittel-Thema habe, dann kann ich das natürlich mit der Ernährung wegbekommen. Ja. Also hundertprozentig, wenn ich das Richtige zuführe und das Richtige einstelle, dann kann ich das auf jeden Fall wegbekommen. Umweltallergien sind da ein bisschen anders, das kommt auf die Ausprägung drauf an. Also habe ich jetzt einen Hund, der sich, weiß ich nicht, der ist gegen irgendeine Polle allergisch und hat Kratzanfälle oder vielleicht schuppige Haut oder eher so eher externe Themen, dann kann ich die mit der richtigen Naturheilkunde in den Griff bekommen. Also ich kann die Haut beruhigen mit Natur, ich kann das Immunsystem darauf vorbereiten, dass es nicht so extrem überreagiert, gerade mit chinesischen Heilpilzen. Die sind adaptogen, das heißt, sie haben Einfluss aktiv auf das Immunsystem. Ja. Das heißt, ich kann dem schon mal sagen, hey, reagier nicht zu über, entspann dich. Wir wissen, da kommt jetzt was, aber wir sind vorbereitet. Das heißt, da kann ich ganz, ganz viel eingreifen. Es gibt aber auch Allergien, da kann man maximal unterstützen, sage ich. Ja. Aber die kann ich niemals hundertprozentig jetzt in den Griff kriegen, weil sie so stark ausgeprägt sind und der Hund vielleicht auch eine ganze Palette hat, weil inzwischen ist es sehr selten, dass ein Hund eine Sache hat. Es ist ganz oft, dass er jetzt schon 2, 3, 5, 10, 18 Allergien hat. Ja. Und warum ich 18 sage, weil ich hatte jetzt gerade so einen Hund. Da war es tatsächlich so schlimm, dass sie auch wirklich einen Test gemacht haben, also wo man wirklich die Haut einritzt vom Hund, also einen richtig anständigen, also nicht nur Speichel oder so, der meist eher weniger funktioniert, sondern wirklich einen richtigen, und sie haben 27 Sachen getestet und auf 18 war er allergisch. Also da brauche ich, also da war von Hausstaub und Hausmilbe bis über Pollen und Gräser, es war fast alles dabei, muss ich sagen. Ja. Und wenn ich so ein Tier habe, dann muss ich einfach auch realistisch sein. Also ich werde da ein Medikament brauchen und ich werde dort schulmedizinische Unterstützung brauchen, weil ich das ja, der war ja, also der Kunde war halb nackt, muss man dazu sagen, also der hat Fell verloren und hatte schuppige Haut und hatte alle möglichen anderen Symptome und da muss die Schulmedizin natürlich mit, weil ich muss die extremen Symptome lindern, ich musste mir irgendwie Hilfe anbieten, ja, und ich kann dann aber halt mit Ernährung unterstützen, dass ich ihn wenigstens gut versorge, dass ich gute Mittel reinschmeiße, damit die Haut vielleicht nicht so entzündet wird, damit ich ihn entzündungsarm ernähre, damit ich die richtigen Öle reingebe, damit die Haut nicht ganz so schuppig wird und ja, also da kann man unterstützen, aber da kann man keine Wunder erwarten. Ja. Und auch die Schulmedizin kann dann nur unterstützen bei 18 Allergien, weil ja, mehr ist da nicht möglich.
Ja, da kommt mir gerade die Frage, hattest du schon mal einen Fall, der wirklich überfordernd war, also wo wirklich dann so viele Komponenten zusammengeflossen sind und wo irgendwie, ja, das hört sich nämlich schon sehr, also nach viel an und auch viel probieren und herumtesten. Vielleicht magst du uns mal von deiner Erfahrung da erzählen.
Also, es gibt natürlich Fälle, die extremst komplett sind, also da kommen viele Komponenten zusammen. Ich kann mal jetzt, ich glaube, von meinem komplexesten Fall berichten, der aber Gott sei Dank ein Happy End jetzt hatte, aber es hat tatsächlich, und das muss ich auch sagen, viel Arbeit von mir. Ich hatte eine tolle Tierärztin, also wir hatten eine tolle Tierärztin, wir haben uns immer abgestimmt. Ich durfte auch, weil das war eine Kundin aus Deutschland, ich durfte auch per Telefon bei den Sprechstunden dabei sein, um einfach mit der Tierärztin das abzustimmen oder so. Also das war wirklich eine Hand-in-Hand-Arbeit. Und die Hündin war eine kleine Hündin, relativ jung, hatte extremes Untergewicht, also hätte so 4,5 Kilo haben sollen, war eigentlich nur noch Haut und Knochen bei 3 Kilo, hat nach jeder Mahlzeit eigentlich sich erbrochen, also eine Stunde später. War eigentlich alles aus dem Hund wieder draußen, hatte extreme Magen-Darm-Schmerzen, aufgeblähten Bauch, also wirklich, dass du es physisch gesehen hast, also da war Haut und Knochen und dann war wirklich ein aufgeblähter Bauch an den Seiten, der rausgestanden ist. Fellprobleme, von dem Erbrechen schon Zahnprobleme, also wir hatten dann ein ganz weites Feld und die Hündin war unter einem Jahr. Mhm. Und wir haben dann tatsächlich Dinge ausprobiert in Abstimmung mit der Tierärztin. Wir sind dann draufgekommen, der Hund verträgt kein einziges tierisches Protein, was wir zugeführt haben. Das muss ich auch ganz klar sagen. Wir haben eine Magen-Darm-Kur gemacht. Die hat überhaupt nicht so funktioniert, wie wir das erwartet hätten, ehrlich gesagterweise. Ja, also es hat sich überhaupt nichts verändert, was sehr ungewöhnlich normalerweise ist. Wir sind dann drauf gekommen, dass der Hund einen genetischen Defekt hat. Er hat keine Darmzotten. Das heißt, sein Darm ist eigentlich, also statt dass er aussieht wie so eine Hand mit so Fingern, die diese Zotten sind, ja, die den Speisebrei fortbewegen und auch fürs Mikrobiom, also die Darmflora zuständig sind, hat der Hund da fast gar nichts. Also er hat 70% weniger Darmzotten als ein normaler Hund. Das ist ein genetischer Defekt. Und deswegen hat das Mikrobiom, also die Darmflora, nicht funktioniert und dann hat das extreme Auswirkungen auf das Immunsystem. Und als wir das dann wussten, war uns zumindest klar, dass wir da noch eine andere riesige Baustelle haben, weil Darmzotten wachsen noch nicht mehr nach. Also du kannst nur mit dem arbeiten, was da ist. Und wenn da halt nicht viel da ist, dann musst du schauen, wie die jetzt sind. Und die waren auch komplett entzündet, weil sie halt komplett überlastet waren, auch vom Speisebrei. Ja, weil wenn ich das als Fortbewegungsmittel für meinen Speisebrei nutze und ich habe da fast nichts, ja, dann bewegt sich da auch nichts fort. Deswegen hat der Hund auch sich dauernd übergeben, weil es eben nicht weiter bewegt werden konnte und entsprechend verdaut werden konnte. Also wir haben da tatsächlich ganz, ganz viel gemacht. Wir haben mit Schulmedizin unterstützt. Wir haben, um die Entzündungen zu lindern, weil die Entzündungsmarker jenseits von Gut und Böse waren. Also da brauchst du jetzt nicht drauf warten, bis die Ernährung anschlägt. Das wäre eine Quälerei. Also wir haben damit mit Entzündungshemmern gearbeitet. Wir haben dann die Ernährung umgestellt auf eine vegane Ernährung. Wir haben aber auch zum Beispiel, gerade in dem Spezialfall, war es wichtig, dass diese Ernährung auch püriert wird, damit da keine Speisebrocken liegen bleiben in irgendeiner Art und Weise. Ja. Also wir haben da ganz, ganz viel gemacht und inzwischen geht es dem Hund richtig gut. Er hat 4,5 Kilo. Also wir, wow, sind da richtig gut unterwegs. Er übergibt sich nicht mehr, er verträgt es gut, er kriegt auch jetzt 3 Portionen pro Tag zum Essen, die eben püriert sind und vegan, und wir sind auf einem richtig guten Weg. Was ich aber sagen muss, der Prozess hat jetzt 9 Monate gedauert. Also es ist jetzt nicht so, dass das eben Fingerschnipsen funktioniert, weil einfach die Tierärztin und ich erstmal auf die ganzen Probleme draufkommen mussten, weil es ist kein normaler Fall, dass wir draufkommen, dass ein Hund kaum Darmzotten hat. Also das ist wirklich ein genetischer Defekt und auf den musst du erstmal draufkommen. Und da brauchst du erstmal auch die richtige Untersuchung dafür. Also da brauchst du eine Magen-Darm-Spiegelung, um das wirklich feststellen zu können und auch den Status eben vom Magen-Darm-System feststellen zu können. Aber ja, für so einen kleinen Hund und 1,5 Kilo fast zugenommen in 9 Monaten, wir sind zufrieden und glücklich im Moment.
Ja, ganz toll. Das heißt, bei dir ist man da wirklich an der richtigen Adresse und du kümmerst dich da auch gut um deine Kundinnen und Klientinnen und um die Hunde. Das ist wirklich Gold wert, einfach, wenn man da auch so jemanden an der Seite hat wie dich. Die vegane Hundeernährung, über die möchte ich mit dir sprechen. Ich möchte kurz was erzählen. Ich war nämlich letztens mit meinem Mann in so einem Tierbedarf, in einem recht großen in Wien, weil wir haben für unsere Katzen Fleisch gekauft, weil unser Hund, der Bilbo, wird ja hauptsächlich vegan ernährt. Das war mir einfach auch wichtig. Er hat sich da in der Tierkommunikation bei dir einen Fleischtag gewünscht, ja. Und okay, dann kriegt er halt seinen Fleischtag, aber prinzipiell weiß ich ja, dass Hunde jetzt nicht unbedingt das Fleisch brauchen. Und ich sehe da auch ganz viel Probleme in der Fleischproduktion, also auch die Tiere, die die Antibiotika bekommen, die, weiß ich nicht, welche Zusätze bekommen, ja, damit, also ich glaube einfach prinzipiell, dass das Fleisch heutzutage einfach nicht gesund ist jetzt für den Organismus. Aber um das soll es jetzt nicht gehen. Ich war eben mit meinem Mann in diesem Tierbedarf und fragt die Dame dort, ob sie veganes Dosenfutter für Hunde da hätten. Die hat mich angeschaut, so, na, was soll das heißen, veganes Dosenfutter? Na, der Hund braucht ja unbedingt das Fleisch. Dann habe ich gesagt, er braucht überhaupt kein Fleisch. Ja. Also die Leute glauben nach wie vor, Hund braucht Fleisch, weil wir kennen das einfach. Und ich möchte dazu sagen, ja, ich habe mich ja dann auch mit der Hundeernährung, mit der Katzenernährung beschäftigt und Katzen brauchen tatsächlich Fleisch, ja. Aber Hunde brauchen kein Fleisch und das darf jetzt einfach mal in die Köpfe der Menschen gehen, dass Hunde nicht unbedingt Fleisch brauchen fürs Überleben. Also, was sagst du dazu und warum hält sich auch dieses Gerücht so hartnäckig?
Also, das ist irgendwie so das Streitthema, glaube ich, das weiß ich nicht, der letzten 2 Jahre gefühlt. Ja. Ich glaube, weil alle denken, dass ein Hund ein Fleischfresser ist. Also das ist so das, was du auch schon in den Kinderbüchern liest oder in den Schulbüchern. Also wenn wir dort anfangen, dann steht ja auch schon überall drinnen, der Hund ist ein Fleischfresser. Und dann gibt es immer diese Analogie zum Wolf. Und ich finde, die ist inzwischen ein bisschen überstrapaziert. Zwischen dem Wolf und dem Hund liegen Evolutionsprozesse. Ja? Mhm. Also Darwin lässt grüßen. Also ich muss das einfach mal so plain sagen. Also da liegen Evolutionsprozesse. Ja? Das heißt, es gibt ja inzwischen auch schon Untersuchungen von Mageninhalten von Wölfen, die ja auch schon darlegen, dass auch frei wildlebende Wölfe, also da gab es jetzt eine vom Yellowstone Nationalpark, dort hat man dann eben Wolfsmägen untersucht und geschaut, was da eben drinnen ist sozusagen, ja, und was in dem Kot drinnen ist. Und da hat man ja schon festgestellt, dass auch der Yellowstone Nationalpark Wolf schon Bären isst und dass da schon Gräser gefunden worden sind und Blätter und so. Ja. Also ein Hund, ja, kann definitiv Gemüse und Obst und Getreide oder Pseudogetreide, ja, und Fleisch verdauen, ja. Also der hat sich da schon sehr von seinem Magen-Darm-Trakt-System dem angepasst, was wir auch als Mensch sind, ja. Also wir können auch grundsätzlich alles verdauen, ja, was da jetzt so vorhanden ist. Und der Hund hat sich da einfach angepasst, ja. Dazwischen liegen ja Jahrhunderte inzwischen, ja, wo wir den angefangen haben zu domestizieren. Hätte er sich nicht angepasst, wäre das überhaupt nicht möglich. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, wir haben ja auch Straßenhunde, ja, also weiß ich nicht, wenn ich jetzt in die südlicheren Länder schaue, ich glaube nicht, dass der Straßenhund da ausschließlich Fleisch frisst. Der lebt aber trotzdem, ja, auch wenn er sich jetzt von Abfallresten oder was auch immer ernährt, ja, aber er lebt. Ja. Mhm. Und der wird jetzt sicher nicht das Steak bekommen. Ja. Und ich glaube einfach, dass diese Idee sich da einfach in diesen Köpfen festgesetzt hat. Bei einer Katze, wie du gesagt hast, ist es was ganz was anderes. Die kann tatsächlich von ihrem Verdauungssystem ausschließlich eigentlich nur Fleisch verdauen, Proteine verdauen. Ja. Wenn ich der jetzt einen Pizzarand hinhalte, dann wird sie zwar jetzt wahrscheinlich keine Symptome haben, aber sie wird ihn nicht verdauen können, sie wird ihn nicht aufschlüsseln können, keine Ahnung. Ja. Und wenn der Hund den Pizzarand isst, wir kennen es, glaube ich, alle, dann ist es voll okay. Ja. Der verdaut den, dem wird jetzt, wenn er Weizenmehl verträgt, jetzt auch nicht schlecht oder er kriegt irgendwelche Symptome. Und ich glaube aber, dass halt, es gibt halt noch immer so Mythen und Dinge, an denen man sich einfach festhält, ja, die einfach aber inzwischen überholt sind. Und es gibt schon ein Ansatz einer Industrie für vegane Hundeernährung. Ob ich die jetzt gut finde oder nicht, lasse ich auch mal dargestellt. Aber grundsätzlich geht es beim Hund darum, ich muss seinen Proteinbedarf decken und ihm ist es eigentlich egal, ob es tierische oder pflanzliche Proteine sind und ich muss seine essentiellen Aminosäuren, also die kleinsten Bestandteile sozusagen. Da gibt es eine Liste sozusagen, die es wissenschaftlich belegt, welche Aminosäuren braucht ein Hund zwingend, um überleben zu können. Und die muss ich decken. Ja? Und das ist für mich das Essentielle. Also der braucht Proteine, Punkt. Ob tierisch oder pflanzlich, lassen wir jetzt offen. Das kann man dann entscheiden. Und er braucht seine essentiellen Aminosäuren. Und wenn Menschen Hunde vegan ernähren und es nicht funktioniert, sage ich jetzt mal, dann liegt es daran, dass sie aber das Gesamtkonzept nicht verstanden haben. Weil entweder kriegt der Hund generell zu wenig Proteine und man hat auch nicht berücksichtigt, dass ich pflanzliche Proteine teilweise auch etwas überdosieren muss. Also ich muss ihn mehr füttern, ja, weil ich einen gewissen Verlust habe in Verdauungsprozessen und im Aufschlüsselungsprozess. Und weil sie nicht verstanden haben, dass der Hund essentielle Aminosäuren braucht. Und diese essentiellen Aminosäuren, ohne die kann der Hund nicht existieren. Und habe ich davon zu wenig, wird der Hund faktisch krank. Mhm. Und wenn ich mir das jetzt, hausgemacht zusammenbaue und das Basiswissen dahinter nicht habe, ja, ich kenne Hunde, die wurden vegan ernährt und sind krank geworden, aber das liegt daran, dass es halt nicht professionell war, sondern sich die Person gedacht hat, sie gibt ihm jetzt einfach was von seinem veganen Teller ab und dann ist schon gut. Und das ist halt das Problem. Das mag für den Menschen funktionieren. Ja? Also wenn ich jetzt, mein veganes Essen esse, dann ist es für mich in Ordnung. Das heißt aber noch lange nicht, dass in diesem Essen, was ich jetzt esse, alle essentiellen Aminosäuren und Proteine für den Hund drinnen sind. Also die meisten Probleme mit veganer Ernährung kommen aus absoluter Unwissenheit und sich nicht wirklich tief genug mit diesem Thema zu befassen. Und dann hört man diese Horror-Stories, ja, die ja super viral gehen. Also wenn du da auf Facebook oder Instagram schaust, gibt's dann immer die Horror-Stories. Der Hund ist krank geworden, weil ich habe den jetzt einen Monat vegan ernährt und jetzt hat er Haarausfall. Ja, dann hast du es nicht richtig gemacht.
Aber es kann ja auch falsch ernährt, also der Hund kann ja auch falsch ernährt werden, wenn man ihn barft.
Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Also ich kann jede Ernährungsform theoretischerweise in ein Extrem treiben, wo es in die falsche Richtung geht. Ja. Also wenn ich jetzt glaube, bei BARF, dass ich da jetzt 100% nur Fleisch füttere, ja, wird es auch nicht funktionieren. Oder wenn ich bei BARF zum Beispiel vergesse, dass ich ein Jod zuführe, das ist eines meiner Paradebeispiele, also die Jodzufuhr, Fleisch hat kein Jod, ja. Ich brauche aber Jod, oder der Hund braucht Jod für die Schilddrüse. Ja? Und wenn ich das jetzt über einen sehr langen Zeitraum ohne Jod füttere, dann kann einfach meine Schilddrüse sagen, okay, Wiedersehen, also was machst du da? Ja? Und dann kann ich das genauso umschlagen. Also jede Ernährungsform in meiner Welt kann gut oder schlecht funktionieren. Ja? Und es kommt einfach auch auf die Kombi drauf an, was hat der Hund für Bedürfnisse? Ja, also auch manchmal, welche Rasse ist der Hund? Hängt manchmal auch damit zusammen. Hat der Vorerkrankungen? Wie alt ist der? Hat der eben körperlich-gesundheitliche Themen, die ich berücksichtigen muss, die da einfach mit reinspielen? Wie ist sozusagen auch sein Aktivitätslevel? Also wenn ich jetzt wirklich einen Sporthund habe, der einmal in der Woche auf Agility-Turniere fährt, plus zusätzlich dann noch ein, zweimal in der Woche trainiert, ja, hat dann einen ganz anderen Bedarf an gewissen Dingen, ja, als jetzt einfach der klassische Schoßhund mit 12 Jahren, der am liebsten schon auf der Couch schläft und sich freut, wenn sie mal spazieren geht. Ja. Und man muss einfach wirklich endlich lernen, Individualität auch bei Hunden in den Vordergrund zu stellen. Ja. Es gibt keinen Masterplan, den ich jetzt aus der Schublade ziehe, das muss ich auch sagen. Also jeder Plan, den ich schreibe, der ist individuell und abgestimmt auf den Hund und den Mensch, der dahinter steht oder die Menschen, die dahinter stehen. Ich habe aber kein vorgefertigtes Ding, wo ich sage, okay, da ist ein neuer Kunde und ich lege den in den Plan hin, sondern das ist einfach Kommunikation und dann Wissen, was einfach bei dem Hund und bei den Menschen einfach in seinem Leben auch passiert, weil ansonsten kann ich es nicht erstellen. Deswegen gibt es halt bei mir auch einen Fragebogen, der ausgefüllt werden muss. Der hat ein paar Seiten, ich weiß es, die Alina weiß es auch. da stehen ganz, ganz viele Dinge drinnen, die ich einfach vorher wissen muss, damit das funktioniert. Weil wenn ich in einer Blackbox arbeite, dann kann ich meine Arbeit nicht machen.
Ja, also ein sehr individuelles Thema. Jetzt würde mich aber schon noch was Allgemeines interessieren. Und was ist zum Beispiel ein Lebensmittel, was man einem Hund absolut nicht füttern sollte?
Ach so, naja, also alles mal primär, was so giftig ist. Also Rosinen oder Avocados oder Schokolade oder solche Sachen. Ja. Also die sind sowieso die absoluten No-Gos, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm.
Birkenzucker.
Birkenzucker, Xylit zum Beispiel, ja, also absolutes No-Go. Wenn man das im Haushalt hat, dann bitte tatsächlich nur weit oben, dort, wo der Hund auf keinen Fall hinkommen kann. Ja. Also all diese Sachen, die sozusagen ja, für Hunde grundsätzlich jetzt mal giftig sind. Bei Gluten würde ich einfach aufpassen, weil Gluten kann einfach ja, bei Hunden Reaktionen auslösen, also nicht alle Hunde vertragen gleich Glut, die Gluten. Das heißt, da gibt es Hunde, die reagieren tatsächlich drauf. Ja, also da würde ich dann keinen Pizzarand füttern, der so klassisch aus Weizenmehl ist. Ja. Aber ich verteufel sie jetzt überhaupt nicht. Also ich habe jetzt damit überhaupt kein Problem. Es gibt ganz, ganz viele Hunde, die das gut verdauen können, nie damit ein Thema haben. Ja. Dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Inzwischen würde ich vielleicht ein bisschen aufpassen mit Reis. Das mag jetzt den einen oder anderen ziemlich gerade schockieren. Aber das Konzept Reis ist ja grundsätzlich ein gutes. Ich habe tatsächlich nur gerade wirklich Themen mit Menschen, die auf die Reisqualität nicht achten. Und man hat ja inzwischen so Stiftung Warentest und keine Ahnung was Infos, dass ganz viele Reissorten arsenbelastet sind. Ja, das heißt, wenn ich Reis kaufe, dann bitte nur hochqualitativen Reis, den zwingend vorher waschen, wirklich so lange waschen, bis das absolut klar ist. Also dieses ganze weiß-milchige Zeug, ja, weiter waschen. Ich weiß, das dauert manchmal 5 bis 10 Minuten, aber waschen. und dann erst dran denken, dass ich das einem Hund in der Schonkost oder so gebe. Ja. Mhm. Also da habe ich gerade tatsächlich nicht so gute Erfahrungen damit gemacht in der letzten Zeit.
Wie schaut es aus mit Leckerlis? Was würdest du da grundsätzlich empfehlen und was überhaupt nicht?
Also wenn ihr Lust drauf habt, würde ich selber backen empfehlen. Also weil es ist viel, viel günstiger, als wenn ich jetzt irgendwelche Leckerlis da kaufe. Ich kann die Qualität der Leckerlis bestimmen, ja. Und ich kann auch bestimmen, einfach wirklich eins zu eins, was da drinnen ist. Das heißt, ich kann auf alle Bedürfnisse meines Hundes eingehen, ja, und muss eigentlich keine Kompromisse draus machen. Das heißt, selber backen wäre so mein super Spargeheimtipp und der Tipp einfach, weil ich hundertprozentig weiß, was da drinnen ist. Ja. Und die kann ich dann von vegan bis über mit Fleisch anlegen. Das heißt, ich habe das ganze Spektrum. Das heißt, sollte ich jetzt einen Hund barfen und ich möchte aber das Fleisch sozusagen nicht überstrapazieren, dann wäre da die Idee, dass ich sage, okay, macht vegetarische oder vegane Leckerlis und backt sie euch selber, weil die schmecken eigentlich den Hunden immer extrem gut und ich weiß, was drinnen ist.
Und gibt's da bei dir?
Und ansonsten weiß ich noch nicht so genau, also der Markt ist so riesig, dass ich gar nicht sagen kann, das ist jetzt gut oder schlecht oder die Marke oder so, ja, weil es einfach immer auf das Produkt ankommt. Aber wenn ihr ein Leckerli kauft, wirklich aus einem Bedarfsgeschäft, dann dreht es mal um und schaut mal auf die Zutatenliste, wie es wahrscheinlich auch bei euch selber macht. Und wenn da Wörter drinnen stehen, die ihr nicht lesen könnt oder die euch Spanisch vorkommen oder die mehr Zahlen enthalten als alles andere, dann würde ich die Packung wahrscheinlich wieder zurückstellen.
Hast du ein gutes Rezept für Hundeleckerlis, zum Beispiel auf deiner Instagram-Seite, die ich dann natürlich in den Shownotes verlinken werde?
Ja, natürlich. Also auf meiner Instagram-Seite gibt es auch inzwischen Keksrezepte zum Nachbacken in den Highlights oder als Post. Ich habe auch ein super Rezept, wenn der Hund jetzt im Herbst, Winter ein bisschen ein Immunsystem-Kick braucht für eine Knochenbrühe zum selber machen, ja, also so der Mega-Immunbooster schlechthin, ja, wo es eine Anleitung gibt und alle Vorteile dafür. Also das gibt es dann bei mir auf meiner Instagram-Seite und dann freue ich mich immer, wenn ich Bilder kriege von Menschen, die fleißig zu Hause selber backen oder Knochenbrühe kochen und mich verlinken oder so.
Okay, sehr schön. Wie schaut es aus mit Schweineohren oder Ochsenzimmer oder Rinderkopfhaut zum Kauen?
Also, ich habe damit kein Problem, wenn das nicht überhand nimmt, weil diese Produkte sind hochverarbeitet. Diese Produkte sind meist extrem fettreich, das muss man auch sagen. Also, es sind so Mini-Kalorienbomben vergleichbar, wenn wir uns da so eine halbe Schokotorte reinziehen würden. Und man muss halt auch sagen, es gibt inzwischen auch Produkte zum Kauen, die jetzt weniger fett-proteinlastig sind, ja, und auch vielleicht für den Magen-Darm-Trakt ganz gut verträglich, weil nicht jeder verträgt jetzt eine Rinderhautplatte oder ein Ochsenzimmer oder so, ja. Das heißt, wenn das jetzt einmal in der Woche ist oder vielleicht maximal zweimal in der Woche, dann alles gut. Ich würde aber niemals meinen Hund das täglich geben, weil die Kalorienbombe und das, was es mit dem Magen-Darm-Trakt macht, also der muss richtig hart arbeiten, um das zu verdauen. Mhm. Der Fettgehalt ist extrem hoch und meistens ist es halt auch so, dass Hunde dann doch drauf reagieren. Und wenn ich von reagieren rede, dann sagt es mir jetzt nicht, mein Hund frisst das und dann muss er sich übergeben, sondern reagieren bedeutet für mich schon, der kratzt sich vielleicht danach, der hat einen aufgeblähten Bauch, der hat plötzlich Blähungen, der fühlt sich unwohl und liegt auf unterschiedlichen Positionen, alle 5 Minuten wechselnd oder so. Das sind alles schon Anzeichen, dass das Futter nicht optimal in den Verdauungsprozess geht, sondern dass dann der Körper damit Troubles hat, das irgendwie zu verarbeiten. Also es geht nicht immer nur um das Worst-Case-Szenario, er übergibt sich, sondern es sind manchmal auch schon die kleinen Dinge. Oder viele Hunde fahren auch danach Schlitten, wenn sie so ein Kauprodukt haben, ja, weil das da irgendwie noch nicht ganz bis zum Ausgang kommt oder so. Ja. Also das sind dann immer so Symptome, wo ich sage, es muss nicht immer das Worst-Case-Szenario sein, damit sich der Hund unwohl fühlt nach so einem Snack.
Okay, das heißt, liebe Aurelia, du bist wirklich die Expertin der Hundeernährung und unsere ZuhörerInnen und Interessierte können dich auf Facebook finden. Ah, auf Facebook. Kann man dich auf Facebook finden?
Nein, ich habe Facebook ausgespart.
Okay, also auf Instagram.
Na? Auf Instagram.
Bei mir rennt Facebook auch nur mit Instagram mit, aber ich bin jetzt nicht so aktiv da. Also man kann dich auf Instagram finden, ich werde auch deine Webseite verlinken und ja, man kann dich buchen als Ernährungsexpertin, Beraterin und ja, kann mit dir einfach den Weg gehen. Möchtest noch erzählen, wie eine Begleitung von dir ausschaut, also wie strukturierst du das?
Ja, voll gern. Also das Erste ist immer, dass ich mit den Menschen telefoniere oder skype oder was auch immer, um mal den Erstkontakt herzustellen, um mal abzuklären, ganz grob, was sind die Wünsche und Bedürfnisse von den Menschen, hat der Hund schon Themen oder sind wir noch in einer Phase, wo es einfach um gute Ernährung geht und er ist noch gesundheitlich stabil. Gibt es auch vielleicht eben schon Dinge, die mit einem Tierarzt besprochen worden sind oder sonstiges, also gibt es da schon irgendwelche Settings, die man auch berücksichtigen muss? Und genau, wenn man dann einfach aus dem Vorgespräch rausgeht und herausgefunden hat, dass man zusammenpasst, dann kriegen die Menschen einen Fragebogen, den sie mir dann mal ausfüllen, ja, der eben ein paar Seiten hat und ganz, ganz viel beleuchtet, nicht nur das Ernährungsthema, sondern eben auch Charaktereigenschaften, Rasseeigenschaften, Aktivitäten, Hundesport etc. Ja. Und wenn es dann so ist, dass ich auch vorher mit dem Hund sprechen darf, dann kommt dann der Hund zu Wort und darf mir dann mal erzählen aus seiner Sicht, was da so los ist, welche Wünsche er hat, welche Bedürfnisse er hat, ob er schon körperliche Themen hat, die man vielleicht aber noch gar nicht sieht oder die man als Mensch noch nicht mitbekommt oder ob da jetzt, ja, für ihn eigentlich andere Themen im Vordergrund stehen. Das muss man dann einfach immer ganz individuell schauen, was er einem so erzählt. Und dann, wenn ich alle Infos habe, dann setze ich mich dran und schreibe sozusagen den Plan, die Pläne, wie auch immer. Und dann ist es tatsächlich ein sehr strukturierter Plan, wo man sozusagen so Schritt für Schritt an die Hand genommen wird von mir, um da durchzufinden, Meistens gibt es dann noch allgemeine Ernährungstipps, dann noch Wissenswertes zu Obst und Gemüse oder auch zu den Fleischsorten oder so, die man einfach wissen sollte, ja, oder weiß ich nicht, so allgemeine Sachen, wie taue ich eigentlich ein Fleisch richtig auf, weil da gibt es auch noch urviele Mythen oder so, ja, also so ein rundum sorglos Paket, damit da jetzt tatsächlich nicht schief gehen kann und man wirklich als Mensch alles an der Hand hat, was man braucht. Und dann gibt es meistens noch eine Nachbetreuungsphase, das heißt, ich begleite dann nach der Planerstellung nochmal 4 Wochen das Mensch-Hund-Team. Wenn da Fragen auftauchen, Probleme auftauchen, wenn man plötzlich unsicher wird, ob das okay ist, wenn der Hund sich plötzlich dann meldet aufgrund der Veränderungen oder so, bin ich dann nochmal 4 Wochen dabei und begleite in dieser Zeit noch.
Okay, sehr schön. Dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass du heute im Podcast warst und uns dein Wissen weitergegeben hast. Wie gesagt, ich verlinke dich natürlich. Ihr könnt die Aurelia finden, ihr könnt ihr folgen, ihr könnt mit ihr gemeinsam gehen. Und ja, vielen Dank, liebe Aurelia.
Und vielen Dank, Alina. Ich habe urviel Spaß gemacht. Ich war ein Hauch nervös, aber du hast mir die Nervosität gut genommen. Danke für mein erstes Podcast-Erlebnis.
Oh, man hat es nicht gemerkt, dass du nervös warst.
Okay, gut.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.